zwischen jedem Abschnitt werden wir ein Lied miteinander singen. Es geht heute um die Offenbarung, und zwar um die Verheißungen in der Offenbarung, um die Versprechungen, die Jesus in der Offenbarung macht. Das Buch der Offenbarung ist ein sehr interessantes Buch. In den letzten Jahren habe ich es lieben gelernt. Früher habe ich oft Angst vor diesem Buch gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich verstehe das alles nicht. Die Bilder, die hier beschrieben sind, ich kapiere sie nicht. Aber vielleicht, je älter ich werde, desto mehr mag ich dieses Buch. In der Offenbarung geht es auch oft um den Himmel. Und wenn wir das Wort Himmel hören, dann entweder fangen wir an zu lächeln oder darüber Witze zu machen, Späße, wie es einmal sein wird. Oder wir haben die komischen Bilder vor Augen mit Wolken und Harfen und was weiß ich was alles. Aber wenn wir in der Offenbarung lesen, dann wird uns der Himmel ganz anders beschrieben. Und ich möchte heute versuchen, diesen Himmel ein bisschen uns näher zu bringen. Denn der Himmel ist nicht nur im Himmel oder wird irgendwann einmal kommen, der Himmel beginnt schon hier. Und er wird seine Vollendung finden in der neuen Welt, die Gott schaffen wird, die ganz anders sein wird als die jetzige. Himmel und Erde, Planeten, das ganze Universum wird vergehen und eine neue Welt wird geschaffen, in der wir leben werden. Und Jesus Christus lässt uns einen Blick in diese Zukunft machen. Und auf diesen Blick möchte ich unsere Aufmerksamkeit richten. Ich möchte gerne, dass wir hineinschauen können und die alten, kitschigen Bilder über den Himmel verlieren. Denn der Himmel ist eine Schönheit, eine Kraft, ein Leben, das wir uns noch nicht vorstellen können. Ich möchte die Musiker nach vor bitten, weil ich jetzt mit der ersten Verheißung beginne. Die erste Verheißung führt uns in das Paradies. Das Paradies kennen wir ja schon vom ersten Buch Mose. Ich lese Offenbarung 2,7. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Vom Baum des Lebens hören wir schon im ersten Buch Mose. Hier wird er beschrieben als der Baum des Lebens. Die ersten Menschen durften von diesem Baum essen und dadurch konnten sie ewig leben. Der Baum des Lebens ist das Zeichen für das ewige Leben. Und Gott hat uns Menschen dazu geschaffen, dass wir ewig leben, ewig in seiner Gegenwart, ewig in seiner sichtbaren Nähe. Die ersten Menschen konnten Gott in die Augen schauen. Sie sind mit ihm in dem Garten Eden spazieren gegangen. Sie haben miteinander geredet, sie haben Pläne geschmiedet, sie haben Gedanken ausgetauscht. Sie waren auf derselben Stufe. Sie konnten einander verstehen und sie durften vom Baum des Lebens essen, der das Zeichen des ewigen Lebens ist. Nur eines durften sie nicht, vom Baum der Erkenntnis essen. Und wir wissen, dass sie sich nicht daran gehalten haben. Der Baum der Erkenntnis ist das Bild für die Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung. Und diese Zielverfehlung war, sie wollten wie Gott sein, erkennen, was gut und böse ist. Von unserer Menschheitsgeschichte her und von unserem persönlichen Leben wissen wir, dass wir das gar nicht können. Wir können nicht Gutes und Böses unterscheiden. Allzu oft verwechseln wir es und nennen gut, was böse ist, und umgekehrt. Die Kirchengeschichte weiß, ein Lied davon zu singen. Die ganze menschliche Geschichte weiß, ein Lied davon zu singen. In allen Religionen passiert es immer wieder, dass wir gut nennen, was böse ist. Kriege, Verfolgung, wissen, ein Lied davon zu singen. Wir Menschen haben das Ziel unserer Schöpfungsordnung verfehlt. Wir sind dazu geschaffen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit ihm in Ewigkeit zu leben. Wir sind nicht dazu geschaffen, dass wir Gutes vom Bösen unterscheiden können. Wenn wir uns nicht nach Gott orientieren, nicht nach seinem Willen, dann entscheiden wir falsch. Dann entscheiden wir allzu oft, dass das Gute böse ist und das Böse gut. Gott musste deshalb die Menschen vom Paradies vertreiben, damit sie nicht mehr vom Baum des Lebens essen können. Denn dann würden sie ewig in dieser Katastrophe leben. Sie können nicht, wir können nicht Gutes und Böses unterscheiden. Wir müssen uns nach Gott orientieren, sonst passiert die Katastrophe. Und sie passiert Jahr für Jahr, Tag für Tag auf der ganzen Erde. Gott hat Erbarmen über uns gehabt und hat uns aus dem Paradies vertrieben, damit wir sterben müssen, damit wir sterben können und nicht ewig in dieser Katastrophe leben müssen. Und Jesus Christus ist gekommen, um uns zu erlösen, von der Trennung von Gott, um uns zu erlösen vom ewigen Tod, um uns zu erlösen von dem, dass wir Gott sein wollen. Jesus Christus liebt uns so sehr. Er hat sein Leben für unsere Sünde, für das Seinwollen wie Gott, für das Verdrehen von Gut und Böse. All diese Schuld hat er auf sich genommen, damit wir wieder freien Zugang zu Gott haben und damit wir eines Tages in der Gegenwart Gottes im Paradies leben können. Ich lese aus der Offenbarung, aus dem aus dem 22. Kapitel, den zweiten Vers. Hier befinden wir uns in der neuen Stadt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Wir singen gemeinsam das Lied Du gibst das Leben und wir stehen dazu auf. Wir kommen zur zweiten Verheißung. Ich lese Offenbarung 2,11. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Jede Verheißung beginnt mit den Worten: dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Hier merken wir, dass das Leben mit Jesus Christus nicht einfach ist, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir Kämpfe haben. Die Gemeinde, an die diese Verheißung gerichtet ist, hat viel Leid erlebt. Viele oder einige ihrer Geschwister wurden eingesperrt und getötet wegen ihres Glaubens. Und trotzdem hat die Gemeinde gesagt: nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Der zweite Tod, die ewige Trennung von Gott, kann die Menschen nicht treffen, die siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Alle Christen und alle Gemeinden erleben immer wieder Zeiten, in denen sie zu kämpfen haben. Angriffe von außen und von innen bleiben uns nicht erspart. Wer standhaft bleibt und die Liebe zu Jesus Christus und seiner Gemeinde bewahrt, der wird den zweiten Tod nicht erleben. Ich lese Offenbarung 20,6. Glücklich, wer zu Gottes heiligem Volk gehört. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Über diese Menschen hat der Tod, der die Trennung von Gott bedeutet, keine Macht. Wir singen gemeinsam ein Phasilied und stehen dazu auf.
Hey du, oh du,
Wir kommen zur dritten Verheißung. Ich lese Offenbarung 2,17. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Hier redet Jesus von zwei Bildern, vom Manna und vom weißen Stein. Schon im Alten Testament hören wir vom Manna, das vom Himmel gefallen ist, um das Volk Israel in der Wüste zu sättigen. Und im Neuen Testament steht, sagt Jesus, dass er das Brot des Lebens ist. Er kann uns schon hier den Hunger nach Leben stillen. Wir Menschen sehnen uns nach einem erfüllten Leben. Wir suchen nach dem Sinn des Lebens. In uns ist diese Sehnsucht angelegt. Jesus Christus ist das Brot des Lebens und stillt diesen Hunger schon jetzt. Egal in welcher Lebenssituation wir leben, Jesus stillt den Hunger nach Leben, hier und später. Er ist das Brot des Lebens. Er wird uns eines Tages dieses, das Brot geben, das Leben geben, das jetzt noch verborgen ist. Der weiße Stein war damals unter den Sportlern sehr bekannt. Jeder Sieger hat einen weißen Stein bekommen, in dem sein Name eingraviert wurde. Heute bekommen die Sportler, wenn sie einen Sieg errungen haben, eine Medaille ohne eingravierten Namen. Das finde ich eigentlich schade. Dieser Brauch ist wunderschön. Menschen, die siegreich aus dem Kampf hervorgehen, werden einen neuen Namen bekommen, den nur sie selbst kennen. Der Name hat eine große Bedeutung. Er passt nur zu dir oder zu mir. Er gehört nur zu dir. Er drückt deine Art zu leben aus. Dein Name hat etwas mit deinem Leben hier auf dieser Erde zu tun. Und Jesus Christus graviert diesen Namen in einen weißen Stein ein. Vielleicht ist es nur ein Bild, vielleicht wird es auch so sein, dass wir einen Stein überreicht bekommen mit unserem neuen Namen. Und dieser Name drückt dein und mein Leben aus, den Kampf und die Freude. Und der Name gehört nur zu dir. Und Jesus Christus ist stolz darauf, dir diesen Namen zu überreichen. Er drückt damit Freude und Anerkennung aus. Und er wird diesen Stein mit Freude und Jubel überreichen. Deshalb möchte ich mit euch das Lied Ehre dem Lamm singen. Stehen wir dazu auf. Vierte Verheißung ist schwer verständlich. Ich lese Offenbarung 2, 26 bis 28. dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern war damals das Herrschaftszeichen des Kaisers. Diese Worte sind schwer verständlich und sie wurden oft in der Kirchengeschichte missbraucht und sie werden oft in den verschiedenen Religionen missbraucht. Mit Krieg und Terror wollen Menschen ihren Glauben verteidigen und verbreiten. Das ist hier sicher nicht gemeint. Diese Verheißung können wir ein bisschen besser verstehen, wenn wir wissen, was in der Gemeinde los war, an die diese Verheißung zum ersten Mal, in der diese Verheißung zum ersten Mal vorgelesen wurde. In dieser Gemeinde gab es eine Frau, die behauptet hat, dass sie eine Prophetin sei. Sie hat Menschen, die zu Christus gehört haben und ihm gedient haben, verführt. Sie hat sie zu sexueller Zügellosigkeit und zum Götzenkult verführt. Sie und ihre Leute nannten diese Lehre die tiefen Geheimnisse des Satans. Mit ihrem Handeln haben sie die Gemeinde schwer belastet. Viele sind ihr hineingefallen. Aber es gab auch Leute, die nichts von dieser geheimnisvollen und verführerischen Lehre wissen wollten. Genau für sie gilt diese Verheißung. Es waren Menschen, denen es nicht um Macht gegangen ist. Sie haben in der Gemeinde verantwortungsvoll gehandelt, egal wie es ihnen dabei gegangen ist. Sie haben sich nicht von einer eindrucksvollen Person verführen lassen. Sie haben dafür gesorgt, dass nicht die ganze Gemeinde ihr verfällt. Wer im Kleinen treu ist, ist es auch im Großen. Wer sich Jesus Christus unterordnet und nach seinem Willen lebt, dem wird Gott, dem wird Jesus Christus Verantwortung über Völker geben, die, die im Kleinen treu sind, können das auch im große Verantwortung übernehmen. Menschen, die nicht nach Macht gieren, die auch in der Gemeinde Diener sind, egal in welcher Position sie sind. Die dienen, die der Gemeinde dienen, werden eines Tages eine Aufgabe bekommen, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, aber die viel mit Verantwortung zu tun hat und viel mit dem Willen Gottes. Wer sich Christus unterordnet, bekommt viel Verantwortung. Wir singen das Lied: Er ist Herr. Fünfte Verheißung. Ich lese Offenbarung 3, 5. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Ich möchte euch etwas aus meiner Kindheit erzählen. Als wir noch Kinder und Jugendliche waren, hat meine Mutter uns immer die Kleider selbst genäht. Und wir fühlten uns sehr wohl und waren stolz auf diese Kleider. Und wir waren stolz auf unsere Mutter. Dasselbe Gefühl bewegt mich, wenn ich diese Verheißung lese. Jesus Christus hat uns das Lebenskleid genäht. Durch ihn haben wir das Leben, das uns stolz macht, stolz auf Jesus Christus. Denn nur er kann uns zum Vater führen. Er hat es mit seinem Leben möglich gemacht. Er hat für uns das Lebenskleid genäht. In dem Vers vor unserem Text steht in Vers 4, aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jesus Christus wird sich niemals für uns schämen. Wir werden das Lebenskleid tragen, das er für uns genäht hat. Und wir werden neben ihm gehen, im Triumphzug einziehen. Jesus Christus hat es möglich gemacht. Und so ist es auch beim Buch des Lebens. Wir merken auch hier, dass Jesus Christus sich nicht schämt. Er sagt voller Stolz, dass wir im Buch des Lebens stehen und niemand kann unseren Namen aus diesem Buch streichen. Jesus Christus wird sich zu uns bekennen, vor seinem Vater und vor seinem Engel. Er wird voll Stolz dastehen und unsere Namen nennen und sich zu uns bekennen. Jeder Beistrich, der sich zu Christus bekennt, wird eines Tages im Triumphzug mit Jesus Christus einziehen, im Kleid des Lebens, im weißen Kleid. Und wir werden vor Christus und dem Vater angstfrei und voll Freude leben können. Jesus Christus hat uns das Lebenskleid genäht. Wir brauchen nicht nackt und beschämt vor ihm stehen. Wir sind bekleidet mit seinem Leben. Komm und lobe den Herrn, stehen wir auf zu diesem Lied. Gründe gibst du mir dafür,
10.000 Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an.
Wir kommen zur sechsten Verheißung, Offenbarung 3,12. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten, und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Manches Mal macht uns die Voraussetzung für die Verheißungen Angst. Wir fragen uns, ob wir standhaft genug sind. Und Jesus sagt zur Gemeinde: Du hast nur wenig Kraft. Und genau diese Kraft ist stark genug, dass wir in unserem Glauben durchhalten können. Dass wir durchhalten können bis zum Schluss. Wir wünschen uns oft viel Kraft, weil wir stolz sein wollen, stolz auf unsere Kraft. Aber Jesus sagt einmal zu Paulus: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt darauf: Deshalb rühme ich mich meiner Schwachheit. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und genau das genügt, wenn wir unsere Schwachheit Jesus Christus anvertrauen. Dann werden wir seine Kraft erleben und wir werden all die Verheißungen erleben. Wir werden mit Jesus in seinem Tempel wohnen. Das heißt, wir werden in seiner Gegenwart wohnen. Niemand kann uns dieses Zuhause wegnehmen. Hier auf dieser Erde erleben wir immer wieder, dass uns irgendein Zuhause weggenommen wird. Ein Zuhause, indem wir uns wohl und sicher gefühlt haben. In der Ewigkeit kann uns das nicht mehr passieren. Jesus Christus wird es nicht zulassen, dass uns dieses Zuhause, das ewige Zuhause, weggenommen wird. Und wir werden den Namen Gottes tragen. Das heißt, wir werden ihm ähnlich sein. Und wir tragen den Namen der Friedensstadt. Jerusalem ist ja die Friedensstadt. Hier auf Erden erlebt fast keine Stadt diesen Unfrieden, den Jerusalem erlebt. Das neue Jerusalem ist die ewige Friedensstadt. Und wir werden ihren Namen tragen. Das bedeutet, wir werden in ihrem Frieden leben. Und wir werden den neuen Namen von Jesus tragen. Jesus Christus wird an uns immer sichtbar sein. Der Erlöser und Retter wird in unserem ewigen Leben sichtbar sein. Wir werden seinen Namen mit Stolz tragen. Ich möchte Offenbarung 22, 3 bis 4 lesen. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Wir singen das Lied Jesus, Name aller Namen. Die siebente Verheißung, Offenbarung 3, 21. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. In dieser Gemeinde, an die diese Verheißung geschrieben wurde, geht es um die Gleichgültigkeit. Als Christen können wir leicht in eine Gleichgültigkeit verfallen. Diese Gleichgültigkeit vermittelt uns das Gefühl, dass es uns gut geht und dass alles in Ordnung ist, dass auch alles in der Gemeinde in Ordnung ist. Wir denken, dass wir alles haben und dass uns nichts fehlt. In der Gleichgültigkeit verlieren wir den Blick zur Realität. Wir drehen uns nur mehr um uns selbst. Wir werden gleichgültig in der Liebe zu Christus und seiner Gemeinde. Und das ist gefährlich. Und Jesus Christus rüttelt die Gemeinde auf. Er lässt es nicht zu, dass wir in eine Gleichgültigkeit verfallen, weil sie viel zu gefährlich ist. Er rüttelt auf, er redet, er lässt uns Dinge erleben, bei denen wir aufrütteln müssen, die uns einfach nicht mehr in Ruhe lassen. Jesus rüttelt die Gemeinde auf, denn er will uns eines Tages das Recht geben, dass wir mit ihm auf seinem Thron sitzen. Wie das genau aussehen wird, wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber wir können erahnen, wie schön es sein wird, an der Seite von Jesus Christus zu leben, auf derselben Stufe wie er. Das ist unfassbar, aber es ist wahr. An seiner Seite müssen wir nicht mehr darum kämpfen, standhaft zu bleiben. An seiner Seite werden wir nicht mehr versagen und falsche Entscheidungen treffen, denn wir sind auf seiner Seite. Oder wir werden auch nicht mehr gleichgültig sein. Wir werden an keiner Schuld mehr, die wir auf uns selbst oder die andere auf uns geladen haben, leiden müssen. Keine Krankheit, keine Schwachheit, keine Last, die wir von unseren Eltern her zu tragen haben, wird uns plagen und einengen. Durch Jesus haben wir das Recht, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Auf seiner Seite sind wir stark und vollkommen. Wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen und nichts mehr wird uns plagen und hinunterziehen. Mit Jesus werden wir auf seinem Thron sitzen. Wir singen gemeinsam ein Fasilied.
Oh my God.
Noch einmal uns die Bilder der Verheißungen ins Gedächtnis rufen. Der Baum des Lebens. Wir werden ewig leben. Unser Hunger nach Leben wird gestillt. Der zweite Tod. Mit ihm haben wir nichts mehr zu tun. Er hat keine Macht über uns. Das Manna, Jesus Christus, ist das Brot des Lebens. Er wird uns das Leben geben, das jetzt noch verborgen ist. Der weiße Stein, in ihm ist dein neuer Name eingraviert, der nur zu dir gehört. Der Morgenstern, das Zeichen der Macht, nur die werden sie bekommen, die nicht aufhören, so zu handeln, wie Jesus es will. Das weiße Festgewand, in ihm werden wir im Triumphzug neben Christus gehen. Das Buch des Lebens. In ihm steht unser Name. Jesus Christus wird sich vor seinem Vater und seinen Engeln zu uns bekennen. Der Platz im Tempel Gottes, dieses Zuhause, kann uns niemand nehmen. Die Namen. Wir werden den Namen Gottes tragen und den Namen der Friedensstadt und den neuen Namen von Jesus. Das Recht, mit Jesus auf seinem Thron zu sitzen. Wir werden standhaft sein. Kein Leid wird uns mehr plagen, weil wir auf derselben Stufe stehen werden wie Jesus Christus. All das werden wir mit Staunen und Ehrfurcht erleben. Der wahre und ewige Gott, der da war und der da ist und der da kommt, hat es verheißen. Ganz am Ende des Buches sagt Jesus, ich lese Offenbarung 22, 20. Der, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbürgt, sagt: Ja, ich komme bald. Und Johannes, der Schreiber der Offenbarung, antwortet: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Lass doch uns mit dem Lied O komm, Immanuel antworten. Stehen wir dazu auf.